Moin, moin, herzlich willkommen zu Folge 34 von HSV.
Meine Frau!
Herzlich willkommen, Carsten Bones Bonesack.
Moinsen.
Jonas Gato Köln.
Moin.
Und ich bin Stübi. Kai hat sich entschlossen, nichts mehr zu sagen, bis der HSV ein Tor schießt. Kai, willst du es durchziehen? Ja. Nee, er sagt nichts. Nein, er ist natürlich irgendwo. Wo ist er? Wirklich in Südafrika?
Südafrika.
Mein Gott.
Irgendwo im Busch.
Und die Agrinos.
Zwei Wochen.
Genau.
Okay. Ja, werden wir überstehen. Stattdessen haben wir sozusagen als viertes Member des Podcasts Helm-Peter, der zu diversen Themen Stellung nehmen wird. Aber ja, wir können ja erstmal selbst über Dortmund sprechen. Du konntest nur die erste Halbzeit gucken, Gato. Du musstest dann zum Geburtstag des Vaters deiner Freundin. Und da hast du ja auch dann wirklich nur die Gegentore verpasst. Wie hast du denn die erste Halbzeit erlebt? Die war ja eigentlich positiv.
Ja, ich habe die eigentlich ganz in Ordnung erlebt, bis auf, dass ich noch leicht angeschlagen war vom Karneval. Also der HSV, finde ich, also wir haben relativ stabil gestanden in der Defensive und haben tatsächlich auch mal ein, zwei Chancen kreiert.
Eigentlich genauso, wie du ein Auswärtsspiel spielen musst,
ja,
finde ich, ne?
Finde ich auch. Also super solide. Dortmund war auch unzufrieden. Die ersten Pfiffe kamen auch und es lief eigentlich alles nach Plan, bis ich dann den Fernseher verlassen habe, was auch schon nicht nach meinem Plan lief, muss ich sagen.
Ja, das ist nämlich auch das Problem, ne? Wenn man dann wegschaltet und dann Gegentore fallen, muss man sich auch selbst Vorwürfe machen.
Hab ich auch ein Stück weit gemacht, als ich in einem Auto saß und dann nur per Kicker-App gepusht worden ist, dass wir jetzt 0-1 hinten liegen. Und ich dachte so, scheiße, ey, das ist doch scheiße.
Der erste Torschuss von Dortmund war dann auch wirklich drin. Also es ist ein richtiger, dreckiger Arbeitssieg gewesen. Trotz des 2-0-Sieges wurde in Dortmund dann auch noch gepfiffen. Also es war wirklich wie gemalt, muss man sagen, um da einen Dreier zu holen. Sagt übrigens auch Helm-Peter.
Ja gut, wenn ich mich zu Dortmund HSV äußern soll, also muss man so ein Spiel an sich gar nicht verlieren. Wenn man vorne mehr Durchschlagskraft hätte, dann kannst du so ein Ding sogar gewinnen in Dortmund. Dortmund war für mich an sich, ist ja keine Übermannschaft im Moment, das wissen wir ja alle. Aber der HSV hat vorne Durchschlagskraft wie eine, das ist ja praktisch, vorne ist ja gar nichts, null. So sehe ich das. Und der kleine, der Herr Arp ist natürlich ein bisschen überfordert. Das sehe ich so mit seinen, den tut man auch, glaube ich, keinen Gefallen, wenn man den jetzt reinschmeißt für 10 Minuten. So sehe ich das. Aber der andere Junge da, unser Amerikaner, also da geht ja nun gar nichts. Und der andere auch nicht, der, den wir geholt haben für 6 Millionen. Der Hahn ist ja auch vorne torungefährlich, wie nichts Gutes. Die Hintermannschaft hat mir ganz gut gefallen. Die haben da gut gestanden. Das Mittelfeld mit Wallace hier auch. Das ging auch einigermaßen.
Ja, ich wollte auch mal mit dem Positiven heute anfangen. Das war ja noch nicht alles von Peter, aber ich musste das ein bisschen schneiden. Sonst dauert das zu lang. Lass uns mal mit dem Guten anfangen. Ich fand nämlich auch die Stabilität ganz erfreulich. Die Dreierkette hat funktioniert, obwohl Dennis Diekmeyer nicht gespielt hat. Was, sagen wir auch offiziell, ein Riesenfehler ist von Bernd Hollerbach. Wie kann man Dennis Diekmeyer nicht spielen lassen?
Ja,
Per se nicht.
Ja, total. Bis jetzt war ich ein Fan von Bernd Hollerbach und als ich die Nachricht bekommen habe, dass Dennis nicht in der ersten Elf ist, da dachte ich, was ist denn jetzt los? Jetzt werden hier die besten Spieler auf die Bank gesetzt? Oder?
Ja, also das soll man nochmal bitte erklären. Das wurde auch irgendwie in den Pressekonferenzen nicht gefragt. Da müssen wir, glaube ich, selbst mal vorstellig werden. Aber Bones, kannst du die sozusagen ganz gute, stabile Vorstellung mit Zahlen belegen?
Ja, tatsächlich. Also das, was der HSV optisch abgeliefert hat, spiegelt sich auch in den Zahlen nieder. Wir haben sind 7 Kilometer mehr gelaufen als der BVB, also 124 zu 117 Kilometer. Passquote lag bei 72%, Dortmund auch nur 80 und Ballbesitz 42 zu 54 gegen uns. Also das war ein recht ausgeglichenes Spiel. 9 zu 10 Torschüsse. Also man hätte da locker ohne Probleme einen Punkt mitnehmen können. Ja, und wenn nicht sogar müssen. Also es war auf jeden Fall ein Tag, in dem auf jeden Fall was machbar war bei Dortmund.
Ich fand auch die defensive Leistung ganz gut. Fand trotzdem auch so gerade Wallacy, muss ich jetzt mal sagen, so im Spiel nach vorne oder alles, was so Richtung Dortmunder Tor ging, ich will nicht sagen nach vorne, aber es war teilweise wirklich haarsträubend, wie wenig Toucher in seinem Fuß hat.
Ja, ich finde, das letzte Spiel davor fand ich auch nicht so stark, aber eigentlich ist die Aufstellung prinzipiell vernünftig.
Ja, er ist zweikampfstark, ich glaube, er ist auch derbe präsent und unangenehm als Gegenspieler, aber so mit dem Ball am Fuß, ja, da ist er noch kein richtiger Brasilianer.
Nee, ist kein, nee, wirklich, da ist er tatsächlich kein Brasilianer. Aber ich meine, also Wallace ist ja auch eher für Defensivstabilität zuständig und dass wir nach vorne, so wie Helmpeter, finde ich, ganz richtig gesagt hat, hat überhaupt keine Durchschlagskraft haben. Liegt an anderen Spielern und müssen sich auch andere Spieler ankreiden. Und
zum Beispiel?
Ja, also Wood und Arp und Hunt und ich finde, Kostic ist so ein bisschen so ein Lichtblick irgendwie immer, ja, noch. Der ist sehr, sehr aktiv und spielt immer mit 100% Energie, ist überall und ist echt so ein, ja, find ich gut.
Es
aber
ist nur zu leicht, finde ich, immer für den Gegner, sich darauf einzustellen, weil die wissen ganz genau, der Einzige, der wirklich gefährlich ist und auch 1 gegen 1 gewinnt, und zwar regelmäßig, ist Kostic. Und deswegen wird der auch meistens dann gedoppelt. Und solange die anderen keine Gefahr ausstrahlen, wird ja auch immer so krass in Deckung genommen werden. Also es ist wie zum Beispiel jetzt so beim Handball, wenn da jemand hochsteigt, wo alle wissen, der kann sowieso nicht werfen, dann geht da auch keiner raus, ja, sozusagen. Ja, genau. Aber wenn da jemand ist, der sozusagen auch Gefahr ausstrahlt, dann geht auch ein Abwehrspieler raus, sodass ein anderer wieder frei ist. Und genauso ist es bei Kostic auch, das ist zu leicht ausrechenbar.
Das Problem ist auch einfach, dass vorne einfach überhaupt keine Anspielstationen vorhanden sind. Und das liegt halt auch zum großen Teil in dem Zusammenspiel der Spieler insgesamt begraben, das Geheimnis. Weil wir mit der Fünferkette stehen wir, wie gesagt, stabil. Also wir haben hinten nicht viel anbrennen lassen. Aber wenn wir im Ballbesitz waren, hast du vorne halt nur Kostic und Wood. Und wenn sich da keiner anbietet, dass die Außenverteidiger mal nachrücken, dass du ein bisschen das Spiel dort vorne breit machen kannst, um ein bisschen den Ball zirkulieren zu lassen, da bist du mit 3 Spielern gegen 7 Verteidiger bei der gegnerischen Mannschaft, da kannst du dir auch keine Chancen erarbeiten.
Ja, und jetzt mal, also ganz ehrlich, was Bobby Wood momentan abliefert in der Rückrunde, es ist, vielleicht braucht er Selbstvertrauen, aber langsam ist es auch genug. Er muss jetzt mal liefern und muss vielleicht das Tor zwingen, aber wenigstens muss er auch mal gut spielen, weil das ist absolut zu wenig und für seine eigenen Ansprüche auch viel zu wenig. Also da kann man nur im Kopf schütteln. Die Frage ist nur...
Bobby Wood hat das Flop-Triple gemacht. das habe ich heute Morgen gelesen, das Flop-Triple. Die wenigsten Ballkontakte, die meisten Fehlpässe und die schlechteste Zweikampfquote. Das gab es doch überhaupt gar nicht.
Ja, dreimal hintereinander jeweils oder was?
Nee, also in allen 3 quasi Kategorien, ja, die außer Tore irgendwie noch was aussagen, war der schlechteste Mann nicht nur des HSV, sondern ja, auf dem gesamten Platz. Also ja, da frage ich mich wirklich, was ist da los bei Bobby? Da müssen die Probleme ja tiefer begraben liegen. Ich meine, wir können eh nur spekulieren, oder hat jemand von euch Infos? Aber es ist ja wirklich,
also, ich glaube auch, vielleicht wurde er am Anfang ein bisschen zu hoch gehypt, dann irgendwie jetzt in der Saison nicht richtig reingefunden, nicht fit gewesen, aber irgendwann musst du mal wenigstens eine gute Halbzeit abliefern. Also muss ja kein gutes Spiel machen, aber irgendwie mal, dass man sagt, da ist jetzt mal Land in Sicht, da ist mal ein paar Aktionen gemacht und er lässt sich auch irgendwie hängen. Irgendwie. Vielleicht will er, aber er gestikuliert dann laut rum, wenn er irgendwie einen Ball nicht richtig bekommt oder wenn er ihm irgendwie wieder 3 Meter vom Fuß abspringt oder sowas. Und ich meine, ach, das ist, nee, ist nicht. Aber Arp ist halt momentan auch nicht richtig körperlich topfit so. Und den von Anfang an ist halt auch schwierig. Und da ist auch die Anfangseuphorie vorbei. Und vielleicht mal neu, ne?
Da hat Helmpeter eine konkrete Idee. Wir hören jetzt einfach mal rein.
Ja gut, was ich der Mannschaft sagen würde, also im Grunde ist das so, dass man gegen Leverkusen musst du 3 Punkte holen. Nicht? Also da gibt es kein Hin- und Hergedödel da hinten, das wird nach vorne gespielt, mutig nach vorne. Und du musst sehen, dass du die Zuschauer wieder mitkriegst. Also wir haben ja die besten Zuschauer der Welt hier, so sehe ich das, die mit 8.500 nach Dortmund fahren. Also die Mannschaft muss jetzt Eier zeigen, nicht? Sonst geht auch nicht viel. Nicht? Also da kann ich erzählen, was ich will, wir müssen Tore machen. So, wenn du gar nichts hilfst, wenn der André unser Futter überhaupt nicht kann und Herr Erb kann auch nicht so richtig, wegen seinem ganzen scheiß Abitur, der muss sich den Knöll mal bringen von der U21, da sitzt ja nun mal nichts. Der weiß, wo der Tor steht. Ich glaube, der hat schon 12 oder 14 Dinge gemacht in der U21. Er muss jetzt irgendwas riskieren. Und du weißt schon, wer riskiert, hat auch meist Glück.
Also, Törles Knöll. Ich meine, das spricht schon für ihn, dass er natürlich in einer völlig anderen Liga, aber immerhin mal getroffen hat.
Ja, vielleicht ist das auch so ein bisschen so ein Arp-Effekt irgendwie, wenn er reinkommt, dann macht er erstmal 3, 4 gute Spiele und 1, 2 Tore. Hm. Das wäre aber tatsächlich auch irgendwie so der letzte Strohhalm, an dem man sich vielleicht auch klammert dann. um das zu hoffen, dass einer, der halt
in der Regionalliga,
ja, in der Regionalliga trifft und jetzt auch nicht die alle Nationalmannschaften, glaube ich, irgendwie durchlaufen, also schon gut ist, aber weiß man nicht, jetzt kein Jahrhunderttalent so gefühlt wie Arp, dann kommen soll und irgendwie die Hoffnung im Sturm und ja.
Schwierig. Ja, das klingt schon alles so ein bisschen verzweifelt, muss man sagen. Jetzt hast du ein Heimspiel gegen Leverkusen und bei uns, wir haben gerade eben schon vorher so ein bisschen geredet, du musst jetzt auch mal ein Heimspiel gegen eine gute Mannschaft gewinnen. Das kann nicht immer nur die Zielvorgabe sein, gegen Mannschaften wie Hannover so in der Mitte der Tabelle zu gewinnen, sondern du musst jetzt, und so haben wir es auch die letzten Jahre geschafft, mal überraschende Siege landen. Anders geht's nicht mehr.
Genau, wir hatten das jetzt auch, oder ich habe schon diese Saison öfter gesehen, Freiburg hat Leipzig zu Hause weggehauen, Bremen letzte Woche auf Schalke gewonnen.
Aber Bremen ist ein gutes Stück, das wollte ich jetzt übrigens mal sagen. Bremen ist scheiße, ne? Aber sie spielen wirklich gut. Und auch offensiv, sie haben genau das, was uns fehlt, mit Kruse, Gondorf, Junuzovic, Kainz, gefährliche Leute und auch auf den Außenpositionen Leute, die mit nach vorne gehen und da Gefahr ausstrahlen. Das ist und der Trainer ist auch eloquent und macht einen sehr guten Eindruck. Im Gegensatz, finde ich übrigens auch, zu Bernd Hollerbach, der eine Phrase nach der anderen raushaut. Ja. Das könnte sich auch schnell abnutzen, wenn er nicht bald gewinnt. Also es ist schwierig.
Also sind aber scheiße, muss man feststellen.
Das sage ich jetzt zu Anfang. Bremen scheiße. Aber wir werden sie leider, glaube ich, dieses Jahr nicht catchen. Sondern das sind andere Mannschaften. Also eigentlich ist Relegation das Maximum jetzt schon. 6 Punkte Rückstand auf Platz 15.
Ja, ich muss sagen, ich war auch echt emotional diese Saison am Tiefpunkt, muss ich sagen, als ich mit dem Auto unterwegs war in der zweiten Halbzeit und da kam das 0-1 und ich war natürlich auch leicht fertig irgendwie vom Karneval und dann, vor allem, ich habe auch noch die ganzen Leute gesehen. Ich meine, es waren ja 8.500 Leute in Dortmund. Also, das sind ja echt immer Hamburger, die glauben immer dran, dass man gewinnt. Und dann blickt man echt in die Gesichter noch auf der Hinfahrt, die freuen sich und sind, man redet sich immer ein, jetzt ist es mal dran und Dortmund liegt uns und dann kriegt man wieder so einen Schlag ins Gesicht und das ist, muss ich sagen, ja, es nagt langsam auch an mir, aber
wenn man mal so in die ersten Folgen reinhört der Saison, da haben wir noch an Europa geglaubt. Ja. Das wird, muss man sagen, Europa wird langsam schwierig auf jeden Fall.
Ja, es wird, ja.
Apropos 8.500 in Dortmund, André Hahn sagt, was wir für eine Fankultur haben, ist einfach faszinierend. Es ist unvorstellbar, was die hier in den letzten Jahren mitgemacht haben und auch diese Saison wieder mitmachen. Vor ihnen kann man wirklich nur den Hut ziehen für die Unterstützung, die sie uns Woche für Woche entgegenbringen. Ja, aber da muss auch ein bisschen was zurückkommen jetzt.
Ja, vielleicht auch mal ein Tor von ihm. Also,
aber gut, also Hahn, ich finde die gar nicht so ungefährlich, aber die Menge an Chancen ist einfach auch so unfassbar gering, dass es dann schwierig ist, ein Tor zu machen.
Es ist ja auch so, wie Gato gesagt hat, dass er steht 0-1 und du bist als Fan geknickt. Da ist ja schon so ein mittlerweile so ein Gefühl, dass du hast, ja, aber die erarbeiten sich auch keine Chancen. Also ich hatte gegen Dortmund auch das Gefühl, sie sind mehr gelaufen, sie haben geackert, sie haben gegengehalten. Aber es war wie gegen Augsburg, die hätten noch 2 Stunden weiterspielen können, ohne richtig eine glasklare, brandgefährliche Chance irgendwie zu haben, wo du mal 1-1 gegen Böck wieder eine Chance hast. Das war, der Ansatz war gut, aber dann bis zur Box, danach kam dann nichts mehr. Also
man muss sagen, diese Phrase vom letzten Pass, der fehlt, die trifft beim HSV so unfassbar zu. Also du kannst dir wirklich diese Szenen raussuchen und du bist dann auch in vielversprechenden Positionen. Ich denke nur an diese Situation, wo rechts in Hand einen cleveren Tunnel spielt und dann Sakai da durch ist. So, und was macht Sakai? Er spielt ihn halt kniehoch, hart, unpräzise, das verstehe ich nicht. Wenn du völlig frei da rein hast, dann nimm doch den Kopf hoch, guck auch mal nach hinten und leg ihn dann einfach jemandem, passt den Ball flach jemandem zu und der kann dann ein Tor schießen. Ja. Warum so ein Eigentor provozieren wollen? Ich weiß gar nicht, was er da gemacht hat. Und dann erzählt er übrigens auch richtig scheiße von Sakai, finde ich. Also tritt er jetzt indirekt gegen Gisdol nach in der Bild und sagt, jetzt spielen wir endlich Fußball. Also kann aber bei sich gerne mit anfangen. Er ist herzlich eingeladen, mal Fußball zu spielen, aber als Kapitän muss ich sagen, schwach im Moment. Und ihr merkt auch, die Stimmung ist auch bei uns so ein bisschen resigniert. Wir haben sogar überlegt, heute gar keinen Podcast zu machen, weil im Prinzip erzählst du doch immer dasselbe. Aber
sie droht zu kippen,
die Stimmung. Nicht nur die Supporters haben ja angekündigt, jetzt nochmal sozusagen diesen Jetzt-Erst-Recht-Effekt zu starten und Vollgas geben zu wollen, obwohl der Appell auch so ein bisschen nach hinten losgegangen ist. Auch Peter hebt seinen Stadionboykott auf. Erinnert ihr euch? Er hat ja gesagt, er geht nicht mehr steil. Er hat gesagt, nee, das fühlt er sich nicht mehr an. Jetzt die Wende.
Ja, gut, ich sehe das nicht so eng. Ich gehe auch wieder hin. Vielleicht bringe ich auch mit Glück da zu der Truppe hin. Aber so würde ich das machen. Also die Ansage geht nur nach vorne. Wir müssen 3 Punkte haben. Sonst da brauche ich gar nicht viel erzählen. Das muss die Mannschaft langsam selber auch wissen. Dieses Gerede, immer, wir haben gut gespielt und hin und her. Du musst auch mal ein Tor erzwingen, so sehe ich das. Das ist meine Meinung. Du musst auch ein Tor, du kannst Tore nur erzwingen in der Box im 16er oder am 16er vom Gegner. Nicht, wenn du im Mittelfeld hin und her machst. Du musst Gas geben und nichts anderes. Und wenn das denn nicht klappt, ja, dann haben sie eben Pech gehabt. Alles klar, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüssi, tschüss, haut rein, tschüss.
Was man ja, also jetzt, das klang jetzt so ein bisschen so dahergesagt, aber es ist ja wirklich was dran. Er sagt, so Gas geben und wenn das dann nicht klappt, dann ist Pech gehabt. Aber es stimmt ja, du darfst dir wenigstens nicht vorwerfen am Ende, dass du irgendwie, keine Ahnung, zerstritten warst oder den anderen die Verantwortung zugeschoben hast, sondern du musst ja wirklich für dich als Spieler, finde ich, das Gefühl haben, alles reingesteckt zu haben.
Ja, da muss ich wiederum sagen, dass ich Hollerbach in dem Punkt eigentlich immer stark finde. Dafür stand er auch immer bei den letzten Vereinen oder Stationen, dass egal wie sie gespielt haben, die Mannschaft konnte immer mit erhobenem Haupt den Platz verlassen. Und das ist jetzt auch ganz, ganz wichtig. Darauf kommt es halt auch echt drauf an. Und das merken halt auch die Fans, wenn du dich mal völlig zerreißt und halt wieder so zum Team wirst und auch eine gesunde Härte reinbringst. Und das hat jetzt nur bedingt geklappt, aber dafür brauchst du auch jetzt einfach mal ein Tor und du brauchst doch einfach mal einen Dreier, um damit so eine Euphorie auch irgendwie entstehen kann. Und ansonsten muss man jetzt noch irgendwie 5 oder 6 Spieltage warten, bis wirklich jedes Spiel ein Endspiel ist.
Du musst dich zumindest in eine Position bringen, dass du die letzten 5 Spiele so angehen kannst, dass du noch eine Chance hast. Ne? Ja. Weil sonst, wenn jetzt Stuttgart nochmal gewinnt und wir nicht oder so, dann glaube ich, wird es ziemlich eng. Jetzt sind es noch 12 Spiele. Wenn es gut läuft, realistisch gesehen, gewinnst du davon, also wenn es wirklich richtig gut läuft, gewinnst du 4 bis 6 davon, von den 12.
Ja. Sind das dann 15 Punkte und dann
3 Unentschieden? Also.
Ja, so Mitte 30. Ich glaube auch Anfang Mitte 30 kriegst du einen Relegationsplatz, weil bei Mainz läuft es auch richtig beschissen. Ja. Die gehen nicht mehr zu den Fans in die Kurve, weil die Fans da anti sind und das kann aber auch gefährlich werden, wenn es dann irgendwann die große Wiedervereinigung gibt und dann karnevalsvereinsmäßig die Heimspiele auf einmal in Mainz wieder gewonnen werden. Also, aber im Moment ist da auch richtig, richtig miese Stimmung. Nur, ja, wie du schon gesagt hast, so langsam gehen die Spiele aus und du musst irgendwie gewinnen. Ich meine, das ist so eine.
Ich glaube, ich setze jetzt 100 Euro auf den Sieg. Zweimal so, wenn wir am Boden sind, zack, dann werden wir wieder stark. Und jetzt rechnet keiner damit, dass wir gewinnen. Keiner.
Wir haben nur irgendwie, glaube ich, uns das selbst eingeredet mit dieser Ungefährlichkeit. Ich meine, in der Hinrunde hast du ja auch 3-1 Hoffenheim, 4-1 Stuttgart oder
3-0 Hoffenheim.
Oder 3-0 oder genau. Also wir haben ja Tore gemacht, aber irgendwie ist es jetzt, glaube ich, im Kopf drin, dass du so eine Offensivschwäche hast und dann hast du die auch.
Ja, und du brauchst es auch vielleicht immer echt so ein, auch wenn es schwierig ist für den Jungen, aber irgendwie Fiete ab, fit, ohne Grippe zurück. Ja. Bobby Wood raus, meinetwegen spielst du mit Fiete und hier dem anderen Knöll.
Oder für mich Fiete jetzt aber von Anfang an gegen Leverkusen und auch gerne Salihovic von Anfang an. Muss ich auch sagen. Ja.
Du musst jetzt auch was probieren
auch so. Ne? Ja, ja, ja.
Und
Standards. Musst du machen, Standards.
Ne? Und die Standards waren auch übrigens geil. Die waren zwar nicht von Salihovic getreten, aber die waren in Dortmund geil. Aber die Verwertung war unterirdisch. Die kamen alle total gut, aber da kam überhaupt keiner an. Ja. Auch so ein Wallacy da, muss ich auch sagen, Paradebeispiel, rennt dann so rein, aber gar nicht für die Kameras, sondern rennt rein, weil er irgendwie reinrennen muss. Aber da will keiner so den Ball haben. Es gibt Spieler, die so ich denke jetzt an so einen Russ oder
Russ.
Ja, aber die gehen da auch wirklich zum
hat getroffen Kopfball. Am Wochenende. Hat getroffen
und hauen die Dinger rein oder echt Sokratis oder so. Die machen immer mal ein Kopfballtor.
Ja, stimmt.
Und
Sergio Ramos.
Der.
Um mal in unserer Liga zu bleiben.
Ja. Naja gut, aber dann bei uns abschließend nochmal ein Wunsch für Leverkusen.
Also
aufstellungstechnisch vielleicht nur, auch, oder?
Ich würde einfach mal, weil meine Meinung ist, du gewinnst kein Spiel, in dem du defensiv stabil stehst. Du musst da wirklich effektiv Tore erzielen. Und ich würde einfach wirklich mal dann hinten vielleicht nur eine Dreierkette und vorne einfach mal einen Dreiersturm mit einem Vierer-Mittelfeld, dass du einfach mal wirklich volle Kante von Anfang an offensiv gehst. Weil mit dem Spiel, was wir bisher aufziehen, ja, wir stehen stabil und kriegen ab und zu ein 1-1 und 0-0 hin, aber das bringt uns effektiv jetzt nichts.
Ich glaube, das wird aber nicht funktionieren, auch gegen Leverkusen, weil wenn du dann so eine Harakiri-Taktik fährst, liegst du nach 20 Minuten 0-3 hinten.
Ist die Frage. Oder du machst schon. Die ersten beiden einfach
und dann
mal.
Dann ist die Stimmung völlig tot.
Oder du machst die ersten beiden einfach mal.
Ja, aber das also, weißt du ja selbst. Also ich glaube, glaube, es ist realistischer, das Ding lange auf 0-0 zu halten und dann, wie wir in der Vergangenheit auch öfter mal so 1-0 gewonnen haben gegen Leverkusen, so in der 70. so ein gewurstetes Ding und dann das Ding irgendwie verteidigen.
Ah, da müssen die Fans auch dann aber auch sehen und merken, dass die Mannschaft auch, wie du gerade gesagt hast, da muss jetzt was zurückkommen von den Spielern auch. Da kommen wirklich wieder 50.000, 51.000 und da muss dann auch mal die Mannschaft wirklich sich den Arsch aufreißen und auch zeigen, wir wollen auch und wir kämpfen auch für diesen Verein, für diese Stadt und für euch.
Also ich würd für Leverkusen klar sagen, Bobby Wood raus, hat wirklich jetzt alle Chancen der Welt bekommen, ja. Nützt nichts, Vita ab rein. Und dann Sakai raus, Tiegmeier rein und der Rest kann bleiben und eventuell dann halt noch irgendwie als den dir diesen, wie heißt der, Knöll?
Tolles Knöll
irgendwie mitnehmen und den dann in der 60. Minute reinwerfen, wenn wir schon 3-0 führen. Dann kann auch
30 Minuten Was sagst du zu Saliovic rein von Anfang an?
Ja, finde ich auch gut. Die Frage ist für wen, ne? Also willst du ihn auf der 6 dann
irgendwie? Würde ich ihn reinstellen. Weil ich glaube, dass Leverkusen sich schon zurückziehen wird und dann schnell kontern will mit dem Bailey und so.
Na, ich hatte ein Interview gestern von Sven Bender gelesen, der meinte, okay, das gegen Hertha war nicht eingeplant, die wollen jetzt gegen HSV die 3 Punkte zurückholen, die sie gegen Hertha haben liegen lassen.
Ja, sie hätten auch, wenn sie gewonnen hätten, hätten sie auch gewinnen wollen. Also das
sehe ich
immer nicht.
Ja, ich finde Saliovic gar nicht so schlecht. Also der muss halt dann auch Gas geben oder irgendwie so die Ansage bekommen, keine Ahnung, hier 16 Minuten und dann wirst du eher ausgewechselt danach und dann.
Ich habe ein ganz gutes Gefühl, wenn er den Ball hat so im Mittelfeld und dann mit ihm und Ekdal hast du schon zwei auch.
Ja, oder du sagst halt so, gut, es steht 0-0, erste Halbzeit und dann wechselst du ihn dann halt zweite Halbzeit ein und hast das wohl die Schlussphase, viele Fouls, hitzig, die Gegner nicht mehr richtig können, dann setzt er mal so zwei, drei Standards. Und
dann einfach mal einen Freischuss an der Box, den er dann direkt in den Winkel knödelt.
Ja, ich glaube so ist echt 50% die für ein Tor fallen über Salio, über Standards.
Und Papa ist wieder zurück, ne?
Ja, das ist auch nicht unwichtig. Ich würde mir echt wünschen, dass zum Beispiel so eine Laura Dahlmeier nochmal einen Vortrag hält, wie man so eine Winner-Mentalität an den Tag legt. Ja, wenn der HSV sagt, wir treffen das Tor nicht oder so, so eine Biathletin, die jetzt zweimal Gold, also auf den Punkt genau gewinnt, die kann ja auch nicht sagen, ja, ich treffe die Scheiben im Moment nicht. Ich laufe echt derbe gut, aber ich treffe im Moment die Scheiben nicht. Weiß ich irgendwie, so funktioniert es nicht. Mal so ein Vortrag von solchen Olympioniken wäre manchmal gar nicht so schlecht. Aber was so, ich weiß auch nicht, Fokussierung oder so angeht. Gucken wir mal. Irgendwie 3 Punkte ermurmeln, sonst wird's richtig eng. Wir hören uns dann Montag wieder. Haut rein.
Ciao, ciao.
HSV.